Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Dankeschön, dass ihr auch die neueste Podcast-Folge anhört. Ich bin Axel Metz und freue mich sehr auf ein Gespräch mit Thomas D. von den Fantastischen Vier. Die Hip-Hopper sind am 12. Juli in Dresden, Open Air am Elbufer, und präsentieren die Songs vom Album Longplayer und natürlich auch ihre Klassiker.
Ja, Hammer. Ich glaube, wir haben das schon zweimal gespielt. Ah, das ist ein Traum. Das sieht immer so toll aus.
Was hast du generell so für Erinnerungen an Dresden? An welche Anekdoten bzw. auch so Plätze, die du kennengelernt hast und magst?
Das ist geil, das sprichst du mit dem ohne Gedächtnis und Erdkunde 5. Aber ich erinnere mich, dass Dresden eine schöne Stadt ist. Und das ist nicht jede Stadt in Deutschland, aber Dresden besticht wirklich durch auch das Ambiente, das Gefühl, das Lebensgefühl, wenn man dort ist, so in dieser Stadt, zumindest die Ecken, die ich gesehen habe, waren wirklich wunderschön. Und Konzerte hat man natürlich auch mal spitzenmäßig. Mhm. Früher haben wir mit der Ostenrock doppelt. Das war ein Wahnsinn. Mittlerweile hat der Westen ein bisschen nachgezogen. Aber insgesamt ist die Stimmung immer sehr gut bei unseren Konzerten. Und also sowieso, klar, aber der Osten rockt wirklich.
Ja, ihr habt ja auch sehr, sehr zeitig den Osten erobert. Als die Fantastischen Vier.
Ja, auf jeden Fall. Wir waren, glaube ich, recht früh und dann auch regelmäßig doch immer wieder da.
Ihr wart wohl auch Anfang der 90er in der Mensa der TU Dresden.
Oh mein Gott. Ja, das ist richtig. Spielst auf die Situation an, als die Menschen, sagen wir mal, nicht ganz, ich meine, das war ja überall so, dass wir nicht ganz verstanden haben, was wir da machen. Aber die Skepsis, mit der sie uns entgegengetreten sind, war sehr erstaunlich, weil die haben sich alle auf der anderen Seite der Halle aufgehalten, also quasi ganz hinten im Zuschauerraum und am Rand. Aber so in die Mitte wollte keiner. Und dann haben wir vorne sogar noch, ich glaube, eine Flasche Sekt hingestellt, ich weiß es nicht mehr, um zu signalisieren, wer sich traut, nach vorne zu kommen, der kann die hier mitnehmen. Und ich glaube, es gab ein paar, aber das ist jetzt aber auch ganz schon schwer in der Vergangenheit, das dann so eine Art Standardtanz gemacht hat zu unserer Musik in der Mitte des Saals. Also gut, das sind dann Sachen, die vergisst man doch nicht, obwohl ich sonst ja sehr viel vergesse, aber das hat einen bleibenden Eindruck.
Ihr seid dann ein bisschen später auch in Zwickau, meine Heimatstadt. Und jawohl, ich muss sagen, Zwickau hat die Fantastischen Vier sehr, sehr zeitig entdeckt.
Ah, guck mal, da wart ihr vor Dresden.
Ja. Aber, ja. Wir waren ja so generell, was so R&B und Rap, Hip-Hop angegangen hat. Wir hatten sehr ja gut. Westradio und...
Oh mein Gott, ja.
Ja, und da konnte man solche Sachen hören. Und das muss man auch sagen, Zwickau hat Beat Street, wie prinzipiell die gesamte ehemalige DDR, ja verschlungen.
Ha,
den Film, der im Westen ja eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat.
Ja, ne? Das stimmt.
Habt ihr euch das damals angeguckt?
Ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen, ja. Aber unsere Hip-Hop-Roots, sage ich mal, die Fantastischen Vier sind entstanden aus der Liebe zum Hip-Hop, das stimmt. Das war hauptsächlich Smudo und Andy. Und ich war schon immer so ein bisschen so ein Quereinsteiger. Ich habe angefangen, Saxophon zu spielen früher, wollte immer singen und bin dann über Smudo so reingerutscht. Und ich fand natürlich, abgesehen von der faszinierenden Kultur, war das in Deutschland immer ein bisschen sehr mir zu verbissen, so den Hip-Hop-Fünfkampf. Man muss rappen, sprühen, breakdancen, man muss scratchen. Und Freestylen, das waren die fünf Disziplinen. Und wenn man die nicht beherrscht hat, dann war man kein Hip-Hopper. Und das hat mir nicht gefallen. Habe ich abgelehnt. Ich dachte, das ist doch die Liebe zur Musik und einfach der freien, der Kreativität. Und vor allem dann auch natürlich auf, später auf die Bühne zu gehen und zu rocken. Und deshalb war ich da nie so ein Fan von, muss jetzt den Hip-Hop studieren, sage ich mal.
Ja. Diese Hip-Hop-Studenten fand ich auch immer sehr amüsant, die dann auch auf die Bühne sind und dann dort philosophische Abhandlungen über irgendein Thema dann gerappt haben und dann wirklich ernsthafte Themen und jetzt alle die Hände in die Höhe.
Ja, immer die Mischung aus, Party und eigentlich war Hip-Hop am Anfang schon viel mehr partylastig.
Ja.
Und was wir ja als erstes noch mitgekriegt haben, war dann natürlich, als wir über den Teich kamen und da war dann ja auch hier Grandmaster Flash and the Furious Five mit dabei, der ja so ein bisschen New York, Big City, A Dream und so, was auch ein bisschen darum ging, dass es dangerous ist in New York und dass es nicht immer so einfach ist in der Stadt. Und das war ja fast, das ist ja fast schon eine Sozialkritik, wenn man sieht, wenn man das so bedenkt. Das heißt, es gab immer jede Spielform des Raps, aber am Anfang ging es darum, wirklich mehr die Hände hochzuheben.
Ja, na klar. Was war so der erste Song in Sachen Rap und Hip-Hop, der dich angesprungen hat?
Asmude und Andy kamen schon immer mit sehr kruden Sachen um die Ecke. Gott, wie hießen die denn alle? Mantronics und sowas. Das war mir aber fast zu krude noch alles. Hm. Ich fand dann LL Cool J fand ich richtig gut. Aber ich muss gestehen, als Teenie bin ich auch eher auf den I Need Love von LL Cool J abgefahren. Also der weichste und softeste Song in seinem Repertoire.
Ja.
Und natürlich auch die Beastie Boys waren große Inspiration und Quell der Freude.
Ja, die waren wirklich eine wirklich verrückte Truppe.
Ja, aber echt.
Ja. Rapper's Delight, war das auch für dich der Urknall oder?
Ja. Das war das erste Ding, wo man so, wow, okay, okay. Da hat es schon Klack gemacht.
Ja. Was ist so für dich der beste Rap-Song aller Zeiten überhaupt?
8 Mile von Eminem, Lose Yourself.
Das Beste, was Deutschland hervorgebracht hat?
Oi. Also wir haben ein paar exzellente Rapper und ich glaube, Sammy Deluxe ist einer der Besten. Wenn man jetzt einen Song nehmen müsste, dann würde ich ja ganz bescheiden sagen, dass die Fantastischen Vier mit MFG natürlich einen Meilenstein gesetzt haben. Einen Song mit Abkürzung erfunden, ein ganzes Genre quasi geöffnet und geschlossen, nämlich einen Song mit Abkürzung, den es nur einmal gibt und der ist von uns. Darauf bin ich sehr, 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 sehr stolz.
Ja, ist wirklich ein großartiges Ding. Wer von euch hat damals gesagt, passt auf, wir müssen irgendwas mit ganz vielen Abkürzungen machen?
Smudo hatte die Idee. Der hatte mal auf irgendeinem Song, amerikanischer Rap-Song, auch wieder Inspiration, eine Abkürzung gehört und hat sich dann gedacht, wenn man da mal einen ganzen Song draus machen würde. Aber eigentlich fing das Ganze als Kurztrack an. Wir hatten dann eine Strophe während einer lustigen Busfahrt geschrieben, kamen im Studio an, wo Andy gerade zufällig genau an dem Track, der dann das Instrumental von MFG wurde, rumgebastelt hat. Diese eine Strophe draufgerappt und waren zufrieden. Aber nicht der Manager. Der Manager hat es gehört und hat gesagt, das ist ein Hit, Leute. Ihr müsst hier einen Refrain erfinden. Ihr müsst hier zwei Strophen machen, mindestens. Und da fing dann eigentlich die Quälerei an, weil es war so schwer, das Thema dann erstmal noch zu erweitern. Okay, wir mussten noch mehr Abkürzungen suchen. Die Abkürzungen haben aber auch eine Verbindung miteinander. Ist ja nicht nur wahllos dahergesagt. Da sind ja kleine Witze drin und Mini-Geschichten, die man zumindest assoziieren kann. Und auch das Instrumental musste nochmal natürlich eine Stufe nach oben. Und das war dann echt Monate der Arbeit, bis dann MFG rauskam, womit wir aber jetzt bis heute natürlich noch sehr zufrieden sind und stolz drauf.
Ich habe mal so ein bisschen die Setlist eurer letzten Konzerte mal so durchgeguckt. Ihr seid da schon ganz schön flexibel, ne? Geht ihr da mit einem fixen Plan auf die Bühne und schmeißt dann alles um? Oder sagt ihr, okay, wir haben hier so ein paar Eckpunkte und dazwischen schauen wir mal, wo nach uns ist?
Nee, wir sind sehr konservativ. Wir überlegen uns sehr gut, wie die Setlist aussehen soll. Und kann sein, dass sie bei den Proben dann dazu noch, ja, dass da noch was rausfällt oder dass man entdeckt, ich meine, wir rechnen vorher auch die Zeiten aus, deshalb sind wir selten dann viel zu kurz, manchmal ist man noch ein bisschen kurz, was live dann durch Moderation wieder verlängert wird, aber wir machen eine Setlist und die spielen wir dann das ganze Jahr. Katastrophe eigentlich. Null Kreativität mehr. Aber ist klar, wir haben unsere Hits, die müssen wir spielen und die wollen wir auch spielen. Und jetzt haben wir recht viel eigentlich noch von der Longplayer drin, als von unserem letzten Album. Und dann, du hast wirklich jetzt schon das Problem, also jetzt schon, aber nach über 35 Jahren hast du schon das Problem, dass du überlegen musst, was nimmst, was, also nicht so, oh, was, wir brauchen noch einen Song, so, oh, wir haben zu viele Songs. Das ist ein Problem, ist aber ein schönes Problem.
Ja, es gibt ja immer dann irgendwo ein paar Songs, wo du sagst, Mensch, ich würde die wirklich gerne noch mitbringen, aber irgendwann muss ja Schluss sein mit dem Konzert. Gibt's da so einen Song, wo du sagst, also irgendwie ist der schade, der schafft's nicht oft genug ins Programm?
Ja, das sind schon so Sachen, wo man, also ich habe ja immer nur einen Solo-Song quasi pro Konzert. Und da haben sie jetzt im Lauf der 11 Alben auch schon ein paar angesammelt, wo ich denke, ja, okay, dann spielt man halt immer Krieger. Und Krieger ist ja der Ursprung von allem. Jetzt spielen wir gerade Inferno. Das ist mein aktuelles Solostück von Longplayer. Und das finde ich auch gut. Aber ich glaube, wir müssen wieder zu Krieger zurück, weil das halt doch so eine alles vereinende Hymne ist, wo alle Leute, glaube ich, gut am besten drauf abfahren. Und dann gibt's noch einen Song, der heißt Gegen jede Vernunft. Den haben wir sehr gerne gespielt, eine Zeit lang, hatten aber das Gefühl, beim Publikum kommt der überhaupt nicht an. Und haben uns überlegt, ja, dann müsst ihr das lernen. Und dann haben wir den wirklich 2-3 Jahre lang immer gespielt, bis wir dann endlich das Gefühl hatten, jetzt haben sie es verstanden und dann wurde gestrichen und seitdem spielen wir nicht mehr.
Ich habe mal das Wochenende angeguckt, wo ihr in Dresden seid. Ihr seid ja am Freitag in Rostock, dann Samstag Dresden, Sonntag dann schon das nächste Konzert. Irgendwo ziemlich weit westlich. Was macht ihr eigentlich dazwischen, zwischen den Konzerten, außer auftreten und unterwegs sein?
Nix. Ziemlich genau nichts. Also ich meine, gut, wenn wir jetzt im Hotel sind, dann würde ich noch schwimmen gehen oder vielleicht ins Fitnessstudio. Aber das Reisen ist schon doch auch relativ anstrengend. Man muss immer gucken, ob man, wie wir fahren. Die Buszeiten sind auch vorbei. Das heißt, wir fahren meist nach dem Konzert direkt ins Hotel. Und dann muss man da irgendwann tagsüber natürlich schon in die nächste Location kommen. Wenn man dann da ankommt, dann ist es mehr so ein nochmal abhängen. Eigentlich hängt man ab den ganzen Tag. Man versucht die ganze Energie für die Nacht, für den Abend, für das Konzert quasi zu sammeln und dann danach ist man auch wieder fertig. Hm.
Du hast ja gerade gesagt, so Buszeiten sind schon vorbei. Nehmt ihr das Auto oder sind die Fantastischen Vier mit dem Flieger unterwegs?
Wir sind je nach Entfernung auch mit dem Flieger unterwegs, allerdings nicht mit dem Privatjet oder sowas, sondern wir fliegen dann ganz normal, wie jeder, der fliegt.
Da seid ihr, wie sagt man das, bodenständig, auch in der Luft.
Ja, bodenständig durch die Lüfte, ganz genau, mein Herr.
Ich habe euch im Tauschkonzert gesehen. Wie fandest du diese MFG-Version?
Von Michael Patrick Kelly.
Ja.
Ja, er hat's halt drauf. Ne? Ich meine, der kann alles, was ja gleichzeitig auch ein bisschen erschreckend ist, was für ein musikalisches Talent er ist. Und ich fand's gut, dass er so ein bisschen auch auf Englisch gemacht hat, weil es ja auch seine Muttersprache ist. Also so eine geile Mischung und es hat gerockt. Da musste ich sagen, ich glaube, ich habe es auch in der Sendung schon gesagt, das Riff war ein bisschen von Foo Fighters geklaut, aber hey, das ist halt musikalisch freie Entfaltung. Hm.
Du bist ja in den 80ern groß geworden, abgesehen von Hip-Hop und Rap. Was hast du damals gehört, was hat dir damals gefallen, so in den 80er Jahren? Was war so deine Musik daneben?
Oh Gott, in den 80ern. Eieiei. Also ich habe schon immer recht querbeet gehört, muss ich sagen. Aber ob ich in den 80ern schon diesen Musikgeschmack hatte, den ich heute habe, oder ob der da nicht durch viele komische Querdinger in einem Alter, wo man dann halt auch nur so einzelne Nummern hört. Wir hatten jetzt auch kein Spotify und Co. Das heißt, wir haben natürlich, wir hingen am Radio. Wir haben Kassetten im Radio mitgeschnitten. Und dann hatte ich einen älteren Bruder, der ist 8 Jahre älter. Der hatte eine große Plattensammlung. Und in der fand sich dann sowas wie Styx, The Police. Ich weiß, in meiner Schule waren, die eine Hälfte war AC/DC, die andere Kiss-Fans. Und ich stand mit Police ziemlich alleine da. Aber ich finde, im Nachhinein hatte ich den besten Musikgeschmack. Zumindest durch meinen Bruder. Und was war da noch drin? Ah, der hatte so viele so Rock-Sachen. Der hatte auch Ideal und sowas. Also deutsche Sachen waren auch dabei. Und Daraus habe ich so meine, da habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht. Irgendwann habe ich ihm dann tatsächlich auch die Plattensammlung abgekauft, besitze sie heute noch. Und das ist schon kurios, was da alles drin ist.
Das ist ja sehr, sehr cool. Bei euch gab es ja auch Schulessen. Was war so das, wo du gesagt hast, also wenn es das gibt, da bin ich mit dabei. Da muss ich unbedingt die Mittagspause und genießen.
Also wir hatten Bäcker in der Schule, der uns dann zur großen Pause, die war ja so um 10.10 Uhr, dann eher so Brötchenmischungen gab. Und da war der Dutch, das war ein Milchbrötchen mit einem Schokokuss in der Mitte, war die, das war's. Das war der Shit. Du musstest aber rechtzeitig kommen, du musst eigentlich schon früher sagen, ich muss kurz auf Toilette, um dann ganz direkt vor dem Klingeln noch runter zum Hausmeister, der es immer verkauft hat, weil die waren natürlich auch als erstes weg.
Du bist Vegetarier, ne?
Ja.
Was magst du besonders gern essen?
Also, ich habe mir jetzt heute, also gestern, um genau zu sein, habe ich mir einen schwäbischen Kartoffelsalat gemacht. Und das war schon ein großes Kunststück, weil man ja normalerweise zu Hause immer das beste schwäbische Essen bekommt als Schwabe, nämlich die Mutter. Ich meine, die ist bei jedem. Daheim ist es am besten, so wächst man auf. Und immer wenn wir nach Hause kamen, gab es eigentlich Gaisburger Marsch. Das ist auch ein klassisch schwäbisches Gericht. Das sind Spätzle mit in einer Gemüsebrühe in meinem Fall und Kartoffelschnitze, also dick geschnittene Kartoffeln, die in der Gemüsebrühe sind. Und die quetscht man dann mit der Gabel und dann kommen die Spätzle rein, da rührst du alles durch. Das haben meine Kinder immer bekommen, wenn wir bei Oma waren. Und irgendwann hat mein Sohn gesagt, sag mal, kann die Oma auch was anderes kochen? Ja, aber das ist doch unser Lieblingsessen. Ja, stimmt, sie lieben es heute noch. Also Gaisburger Marsch und in meinem Fall jetzt heute der schwäbische Kartoffelsalat, das sind schon Knaller.
Herrlich, 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 herrlich. Du warst ja mal Friseur. Du hast ja Ausbildung gemacht zum Friseur. Das hat man dann auch gesehen, als ihr dann durchgestartet seid. Weil du warst ja der mit den abgefahrenen Frisuren. Was aus deiner Friseurlehre hat dir, abgesehen davon, dass du dir die Haare selber stylen konntest, was hat dir diese Ausbildung genützt, professionell?
Nichts. Aber rein, doch, doch. Weißt du, was das Beste war an der Ausbildung? Meine Mutter war beruhigt und hat gesagt, wenn dieses Popstar-Ding vorbei ist, dann kann er ja wieder Friseur werden. Da hat er was Anständiges gelernt. Und eine sichere Zukunft für ihren Sohn im Friseurhandwerk hat sie ja eher gesehen als in der Popbranche. Und da mussten dann schon, glaube ich, 20, 30 Jahre ins Land ziehen, damit sie gesehen hat, okay, ich glaube, der wird nicht mehr Friseur in seinem Leben. Sie dachte immer, es ist eine Phase. Ja, ja, das macht er jetzt halt mal kurz. Und sie haben mich das machen lassen, bin ich auch sehr dankbar für. Aber ich glaube, bei denen dachten immer, ja, das ist bald nichts mehr. Aber mal im Ernst, auch Michi Beck dachte schon ewig lang, das wird nichts mehr. Der hat ja schon nach dem zweiten Album gesagt, also ich glaube nicht, dass es noch besser werden kann. Ab hier geht's bergab. Insofern war meine Mutter nicht die einzige Ungläubige. Wir alle mussten lernen, als wir bei 20 Jahre Fanta 4 auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart standen. Und wir hatten 66.000 Leute vor der Bühne. Da haben wir gesehen, dass das, was wir machen, wahrscheinlich doch unser Leben ist. Dass das wahrscheinlich doch für immer geht. Bis dahin dachten wir wirklich, das geht nicht mehr lang. Also, naja, die Menschen, die Fans haben uns überzeugt. Und jetzt haben wir den Wahlspruch Fanta 4 forever, baby.
Das ist konsequent. Und ihr zieht das durch, solange ihr körperlich in der Lage seid.
Solange wir leben, ganz genau. Oder zumindest noch sowas Ähnliches wie am Leben sind, ja.
Axel trifft Thomas D. von den Fantastischen Vier. Die sind auf Longplayer-Tour am 12. Juli in Dresden bei den Filmnächten am Elbufer. Am 7. September sind sie in Zwickau in der Stadthalle. Mehr Infos findet ihr auf diefantastischen4.de. Axel trifft findet ihr auf Facebook und Instagram und natürlich praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, freue ich mich schon drauf. Und natürlich, wenn ihr wieder reinhört. In der Zwischenzeit bitte weiterempfehlen unter Freunden, Familie, Kollegen und Bekannten. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören.